Ja, wir sind in einem fortlaufenden Text. Wir sind im 5. Buch Mose. Wir haben die Mosebücher jetzt, wir haben die fast durchgepredigt. 1 bis 4 liegt hinter uns. Im 5. Buch Mose sind wir am rechts, ja? Rechts. Sind wir am Anfang. Einige haben schon am Anfang. Heute, der Predigttext ist das 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 10 bis 20, also bis zum Schluss. Ich möchte aber gerne das gesamte Kapitel lesen, um den Zusammenhang ein bisschen besser darstellen zu können. Ich lese also erst einmal den Text. Also Mose spricht zum Volk, ne? Er ermahnt sie, er weist darauf hin, was gewesen ist, und er spricht unter anderem Folgendes. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr behalten, um sie zu tun. Zwei Dinge, behalten und tun. Auf dass ihr lebet und gemehret werdet und hineinkommet und das Land einnehmet, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Gedenket auch des ganzen Weges, durch den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, dass er dich demütigte und versuchte, auf das kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte, schweres Wort, dich und ließ dich hungern. Und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass er von allem dem lebt, was aus dem Mund des Herrn geht. Das kommt uns bekannt vor aus dem Matthäus-Evangelium, der Versuchung Jesu. Da zitiert Jesus direkt. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir. Eine sanfte Brise umfängt mich, vielen Dank. Und deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre lang. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich gezüchtigt hat, wie ein Mann seinen Sohn züchtigt. Das klingt jetzt erstmal hart, aber seinen Sohn, nicht irgendwen. Und zuvor im 5. Buch Mose, hat Mose noch etwas anderes gesagt. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Beides ist also der Fall. Nicht nur Zucht, auch Liebe und Hilfe. Weiter zum Text. Und beobachte die Gebote des Herrn, das gegebene Gesetz, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, in ein Land, deren Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die auf den Bergen und den Tälern entspringen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel sind. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, davon du dich nähern musst, worin es dir nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Das ist jetzt sozusagen der Vorteil. Jetzt kommt der Predigttext ab Vers 10. Darum, und deswegen war es mir wichtig, weil das so ist, Verse 1 bis 9. Darum, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du des Herrn deines Gottes nicht vergessest, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht beobachtetest. Dass, wenn du nun gegessen hast und satt geworden bist und schöne Häuser erbauest und darin wohnest und deine Rinder und Schafe, Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehren, dein Herz sich alsdann nicht erhebe, und du vergessest den Herrn deines Gottes, der dich aus Ägyptenland aus dem Diensthause geführt hat, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, da feurige Schlangen waren und Skorpione und Dürre und kein Wasser, der dir auch Wasser aus hartem Fels entsprießen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von welchem deine Väter nichts wussten, auf das er dich demütigte und auf die Probe stellte um dir hernach wohlzutun. Und dass du nicht sagest in deinem Herzen, meine eigene Kraft und meine fleißigen Hände haben mir diesen Reichtum verschafft, sondern du sollst dem Herrn, deinen Gott, gedenken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, auf dass er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wirst du aber das Herrn deines Gottes vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute über euch, dass ihr gewiss umkommen werdet, wie die Heiden, die der Herr vor eurem Angesicht umbringt. So also werdet auch ihr umkommen, weil ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorsam seid. Wir haben also das, was kommen wird, nicht was vielleicht sein kann, sondern was sein wird. Sie werden dieses Land gehen und sie werden wohl gut darin leben. Und sie werden auch immer darin leben, wenn sie Gott nicht vergessen. Sie werden aber nicht mehr darin leben dürfen, wenn sie Gott doch vergessen sollten. Ja, wie war die Geschichte von Israel? Sie beginnt ja mit dem Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob. Spätestens ab Jakob sind wir uns einig, beginnt die Geschichte Israels. Er hieß ja Israel. Dann die Sklaverei, Auszug nach Ägypten, die Sklaverei dort, 400 Jahre. Dann der Auszug mit großer Macht und Herrlichkeit durch Gott. Die Wüstenwanderung, selbst verschuldet. Dann die Landnahme letztlich dann doch, also das, was kurz nach dem geschieht, was ich vorgelesen habe. Sie gehen in das Land, sie nehmen es ein, wenn auch nicht ganz. Dann kommt die Richterzeit, weil sie eben nicht auf Gott hören und Gott sie dann entsprechend züchtigt und sie unter die Herrschaft anderer gibt und die Richter dann aber sie befreien müssen und aber natürlich auch Recht sprechen müssen. Dann kommt nämlich die Königszeit, die Hochzeit Israels sozusagen. Dann der langsame Niedergang, die Teilung des Reiches durch Ungehorsam und Sünde, Untergang des Nordreiches, dann Untergang des Südreiches, dann die Restauration, also der Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels und der Fremdherrschaft aber, erst Babylon, dann Persien, dann Griechenland, dann Rom, in dem die große Zerstreuung stattfand, dann kamen die Osmanen, dann die Kreuzfahrer, dann wieder die Osmanen, dann Großbritannien, dann Mandatsgebiet des Völkerbundes und schließlich eigener Staat, 1948. Eine bewegte Vergangenheit, immer mit Hoch und Tief verbunden. Ein Auf und Ab. Es gab großen Wohlstand und große Macht. Das Reich Israel unter Salomo war reich und mächtig. Eine militärische Großmacht, eine wirtschaftliche Großmacht, obwohl so klein von der Ausdehnung her im Vergleich zu anderen Reichen. Und dann der tiefe Fall, beinahe vernichtet, aber nicht ganz. Und das ist bemerkenswert, während andere größere Völker doch untergingen, sich erhoben nach den Israeliten und wieder verschwanden, hat Gott sie doch behütet. Bis heute besteht sein Volk fort. Also 5. Buch Mose 8 hat sich durchaus schon erfüllt. Sie kamen in das Land, ohne Zweifel, sie aßen und sie wurden satt, mächtig satt sogar. Sie bauten sich auch ihre Häuser, sehr schöne Häuser zum Teil. Und sie vergaßen auch die Tage der Sklaverei. Sie vergaßen die Wüste, sie vergaßen ihren Gott. Und sie kamen um. Viele Male, wie ich schon sagte, auf und ab. Und viele Male erbarmte sich der Herr. Wie ich schon sagte im Text, er züchtigte und trug Israel. Wie ein Mann seinen Sohn züchtigt und trägt. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Mal abgesehen davon, dass es sehr interessant ist, das zu lesen. Hat es überhaupt was mit uns zu tun? Ich sage ja. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 15, den bekannten Vers, was aber zuvor geschrieben worden ist, also die ganze Heilige Schrift, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Wir sollen also daraus lernen, denn die Heilige Schrift verrät uns was. Es ist nicht nur, was früher mal war, sondern die Heilige Schrift gilt für alle Menschen zu allen Zeiten. Die ganze Schrift ist für uns. Das ist nicht neu, das werden die meisten hoffentlich auch so sehen. Oder? Die meisten schon, ne? Wenn dem aber so ist, dann ist auch dieser Predigttext für uns, auch für uns gedacht. Und wir sind damit gemeint. Es ist eben nicht nur Geschichtsschreibung und Ermahnung des Volkes Israel. Also drängt sich die Frage auf, was kann der Text uns heute sagen? Gibt es Vorschläge? Was sagt euch der Text, den ich vorgelesen habe? Eine Frage an die Gemeinde. Keine Idee. Okay. Vorschlag. Wir werden zur Dankbarkeit ermahnt. Wir sollen Gott danken. So wie das Volk Israel. Wir werden vor Hochmut gewarnt. Wir sollen uns nicht selbst erheben. Und auch vor Abkehr von Gott. Das ist im Wesentlichen das, was da steht, wovor gewarnt wird oder ermahnt wird. Dankbarkeit, Warnung vor Hochmut und Warnung vor der möglichen Abkehr. Wir sollen Gott für alles danken. Wir sollen nicht hochmütig werden. Und wir sollen uns natürlich auch nicht von Gott abwenden. Und merkt ihr da eine gewisse Reihenfolge? Wenn wir Gott danken, dann bleiben wir auch demütig, weil wir wissen, dass nicht alles auf unserem Mist gewachsen ist. Und wenn wir demütig bleiben, dann bleiben wir auch bei Gott. Und der Umkehrschluss ist genauso interessant. Wenn also Undank da ist, folgt daraus Hochmut? Ja, ich denke. Und aus Hochmut womöglich Abfall. Und nun die Frage, wofür danken wir Gott? Da gibt es sicherlich viel. Eine fromme Antwort wäre, das, so viel, das kann ich gar nicht sagen. Sicherlich. Wir danken Gott für die Errettung, für die Vergebung der Sünden, für ewiges Leben, für die Freude, die er uns schenkt, für die Gemeinde, vielleicht für die Gesundheit, wenn wir sie haben oder wenn wir gesunden durften, die Zeiten der Gesundheit, die wir dann erleben, das Durchtragen auch durch Krankheit, für die Nahrung, für das Dach über dem Kopf, vielleicht für die Familie, vielleicht für das Transportmittel, das wir haben, um zur Gemeinde zu kommen. Wir danken für die Zeit, in der Bibel zu lesen und zu beten. Wir danken vielleicht für die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wir danken vielleicht für die Arbeitsstelle oder die Rente, die wir bekommen, das Einkommen jedenfalls, mit dem wir unser Dasein fristen. Das Auto, das Haus mit Grundstück, ein Rasenmäher, das zweite Auto, das Smartphone, Urlaub, der Rasenmäherroboter vielleicht, das Boot, das Aktienpaket, die Finca auf Mallorca, die Goldbahn im Keller, das dritte Haus, hinreichend groß selbstverständlich, ein Flugzeug, die Raumstation. Ich übertreibe maßlos, aber bis wohin hätte man noch gedankt? Dankt jemand für seinen Rasenmäherroboter? Oder ist das schon jenseits dessen? Nichts gegen Rasenmäherroboter, ist okay, den zu haben. Ich frage nur. Wofür danken wir? Ab wann kommt der Punkt, wo wir nicht mehr danken? Ich übertreibe maßlos, wie gesagt. Aber sehen wir Parallelen im Text? Vielleicht. Da lesen wir in Vers 12, dass wenn du nun gegessen hast und satt geworden bist und schöne Häuser baust und darin wohnest, und deine Rinder und Schafe, Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehren. Wenn du also dies und jenes hast, erworben hast, bekommen hast, es immer mehr wird und es dir gut gehen wird in diesem Land, dann und so weiter. Ne? Natürlich gab es auch Arme, das wissen wir spätestens seit dem Buch Ruth. Aber grundsätzlich sollte es den Israeliten in diesem Lande gut gehen. Und das war keine vage Hoffnung, dass für Gott war das klar, wenn ihr da reingeht, wird es euch gut gehen, ihr werdet Wohlstand haben. Das Land war fruchtbar. Es war so fruchtbar und Gott sorgte dafür, dass es so fruchtbar blieb, dass Sabbatjahre vorgesehen waren, dass es einfach in dem Land, in dem ja gar nichts gemacht wurde. Und trotzdem sollte Reichtum da sein und Wohlstand und also die Leute sollten trotzdem satt werden. Es musste genug da sein für das eine Jahr, in dem noch gegessen wird. Dann muss noch was fürs nächste Jahr übrig bleiben. Und dann braucht man ja auch noch was zum Wiederaussehen. So viel musste anfallen. Und Gott sorgte dafür. Es musste reichen. Also nur reichen. Es heißt, wenn du nun gegessen hast und satt geworden bist. Satt. Nicht, wenn dein Magen nicht mehr so doll knurrt, sondern wenn du satt geworden bist. Volle Versorgung, Vollpension, könnte man sagen. Also wir erinnern uns an die Verse zuvor, aus Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in gutes Land, ein Land, darin Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die auf den Bergen und den Tälern entspringen. Klingt schon paradiesisch, oder? Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel sind, ein Land voller Olivenbäume und Honig, worin es dir an nichts, nichts mangelt. Für die damaligen Verhältnisse, für den Lebensstandard von damals, war das das Schlaraffenland, da gab es nichts zu meckern. Es war alles da. Gott, der Herr, das habe ich in der Bibelstunde auch schon gesagt, lässt sich nicht lumpen, wenn er uns etwas gibt. Er hätte sie ja auch knapp durch ein entbehrungsreiches Leben führen können und sie früh sterben lassen, dass sie möglichst schnell bei ihm sind. Dann ging es auch damals um die Ewigkeit und nicht nur um das Leben hier. Auch im Alten Testament ging es um die Ewigkeit. Aber die Israeliten sollten es sowohl in diesem Leben gut haben, als seine Kinder, als auch für immer bei ihm sein können. Er wollte, dass das Volk so diesen Überfluss hat. Es sollte das wahrhaft gute Land genießen und immer darin leben dürfen. Er meinte es gut mit ihnen. Sie sollten sich aber darin bewähren. Er züchtigte sie und er trug sie, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und das hat sich nicht geändert, denn unser Gott ändert sich nicht. Ja, Moment mal, mag jetzt einer sagen, wo verspricht Gott uns Christen denn ein Leben voller Wohlstand und Glück? Wo werden wir denn gewiss gesättigt werden? Wo werden wir reich? Wo kommen wir denn in gutes Land? Ist der Predigttext also eine Anwendung für Reiche oder wenigstens Wohlhabende? Ja, auch. Aber nicht nur. Wenn wir treu sind, können wir auch daran sehen, wie wir mit den anvertrauten Gütern oder Talenten umgehen. Das meint nicht nur die geistlichen Gaben, sondern auch ganz profan die Güter, die wir so haben. Dein Haus, dein Auto, dein Konto, deine Arbeitskraft. Eine kurze Zwischenfrage. Wenn Gott uns prüft, ob wir auch treue Verwalter sind, warum tut er das? Weiß er nicht, woran er mit uns ist? Ist das wie ein Treuetest im Radio? Kennt ihr die Show? Treuetest? Am Radio gehört? Früher auf dem Weg zur Arbeit lief das ständig im Radio und musst du unfreiwillig mithören. Da bittet jemand, einen Moderator vom Radio anzurufen, Moderatorin, je nachdem, zu Hause oder jemand anders, um den sozusagen zum Essen einzuladen, also ob derjenige mit jemandem Fremden ausgehen würde. Und die Ergebnisse, weil der andere wissen wollte, ist der mir treu oder nicht. Mal abgesehen davon, dass es eine geschaffene Situation ist, da kann man drüber streiten. Aber hat Gott das nötig? Muss Gott erst mal sehen, ob wir wirklich treu sind mit dem, was wir haben? Ob wir wirklich treu seine Gebote befolgen? Ob wir wirklich treu, ja? Ja. Ja, genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Genau, also Gott kennt sehr wohl die Herzen. Ja. Wir kennen das aus Samuel, wo Gott sagt, wo die Söhne vorgestellt werden, die Söhne Isais, und Samuel sagt, das muss er sein. So ein großer, stattlicher Mann, ein geborener König. Und Gott sagt, nein, der nicht. Ich schaue nicht auf die Muskeln, ich schaue nicht auf sein wehendes Haar, auf den stolzen Schnurrbart. Ich schaue ins Herz. Ich schaue nicht auf das Äußere. Gott sieht die Herzen und kennt sie viel besser als wir selber. Er weiß, was wir in welcher Situation tun werden und auch, was wir denken. Und demnach sind die Prüfungen doch mehr für uns, damit andere die Früchte sehen, die wir hervorbringen, aber auch, woran wir mit uns selbst sind. Wenn Gott dir also Güter gibt, dich segnet, dann ist es auch ein Selbsttest für dich. Was macht Geld mit dir? Was macht Macht mit dir? Was macht Beliebtheit mit dir oder besondere Fähigkeiten? Wir haben in der Bibel Beispiele von großen Reichtums und Macht. Und das ging leider nicht immer gut. Die Herzen mancher Gläubigen wurden korrumpiert. Und manchmal war es einfach nur Habgier. Auch im Kleinen können wir satt werden und übermütig. Und ich werde mich jetzt wiederholen, denn das habe ich schon oft hier gesagt. Ich habe es schon oft erlebt. Eine einzelne Person oder eine Familie lebt in einer kleinen Wohnung, wie man so schön sagt, von der Hand in den Mund. Aber sie lieben den Herrn. Viel haben sie nicht zu geben, aber das, was sie haben, das geben sie. Manchmal auch noch mehr, als sie haben und kommen vielleicht in Schwierigkeiten. Aus menschlicher Sicht ist das dumm. Aber auf erstaunliche Art und Weise bringt ihnen dann jemand einen Topf mit Essen vorbei. Ohne, dass der gerufen worden wäre. Hat er einfach den Eindruck, die könnten es gebrauchen. Oder jemand aus der Familie schenkt ihnen irgendwas von Wert, was sich verkaufen lässt oder was sie gerade brauchen. Oder sie finden einen Umschlag mit einem Geldbündel im Briefkasten, erstaunlicherweise gerade rechtzeitig und genauso viel, wie sie für die nächste Miete brauchten. Wenn das Auto kaputt geht, findet sich ein anonymer Helfer. Er schlägt auch ein Buch auf, der gute Mann, und auf einmal ist da ein Geldschein drin. Ich romantisiere hier nicht, das ist geschehen. Ich kenne das Zeugnis, die Zeugnisse von verschiedenen. Es ist nicht einfach nur ein frommes Daherreden, hoffe ich von mir, sondern tatsächlich ist das so geschehen. Ich habe es erlebt, teilweise selbst erlebt. Ich kenne diese Leute persönlich und ich halte ihr Zeugnis für glaubwürdig und auch meines halte ich für glaubwürdig. Das geschieht. Auch übermächtig und übernatürlich lässt Gott euch nicht hängen. Und ich erinnere mich an die Fröhlichkeit im Herzen dieser Leute, die das erleben durften, dass Gott übernatürlich wirkt, nur um ihnen die Miete, dass sie die Miete zahlen können. Anführungszeichen nur, für sie eine Katastrophe, für Gott ein Klacks, aber auch das will bedient sein und Gott weiß es. Die Dankbarkeit, wenn der Herr sie wieder über den Tag gebracht hat oder über die Woche oder dass es eben gerade gereicht hat. Ich weiß nicht, ob alle in der Situation schon mal gewesen sind, wo man sich gefragt hat, wie mache ich es morgen? Ich war in der Situation und ich kenne Geschwister auch hier, die das erlebt haben, vielleicht immer noch erleben. Vielleicht gibt es auch jemanden, der das nie erlebt hat, mag sein. Aber das gibt es eben. Und der Herr trägt durch. Und wenn ihr zurückblickt, könnt ihr gar nicht sagen, wie. Aber wir sind trotzdem hier. Aber jetzt, in der Situation, in der du jetzt lebst, wann hast du zuletzt dem Herrn gedankt, dass es gereicht hat? Einfach gereicht. Es geht hier gar nicht um den riesigen Überfluss, wie vorhin mit dem Flugzeug und der Raumstation. Das war ein kleiner Scherz natürlich. Wann bist du oder ich, wann bin ich zuletzt auf die Knie gegangen, nehmen wir mich, und hab dem Herrn gedankt und ihm Lob dafür gebracht, dass ich heute zu essen hatte. Dass ich heute gab es Müsli zum Frühstück, also natürlich danken wir fürs Essen, aber allgemein, dass ich dem Herrn wirklich sage, danke Herr, dass ich heute essen durfte. Ihr kennt die Antwort vermutlich und ich lasse die Frage auch offen für jeden. Und wie ich schon sagte, der Herr lässt sich nicht lumpen. Und dann kommt endlich die neue Arbeitsstelle. Die Lohnerhöhung. Meinetwegen das Erbe, aber sei mal hingestellt. Endlich mal in den Urlaub fahren. Vielleicht noch nie gewesen. Und endlich geht's. Und dann das neue Auto kommt. Oder überhaupt ein Auto. Und dann sind wir jetzt schon kurz vor dem Haus mit Boot und dem Flugzeug. Und dann kommt es darauf an. Was ist in deinem Herzen geblieben? Bin ich für die neue Terrassentür hinaus zu meinem üppigen Garten genauso dankbar wie damals die Familie für den Topf mit Suppe, den mir jemand, der gebracht wurde, als der Kühlschrank doch leer war und die Kinder Hunger hatten? Ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Und ich habe tatsächlich so oft gesehen, dass die Dankbarkeit im gleichen Maß zurückging, wie die Zahl der anvertrauten Güter wuchs. Es ist irgendwie leichter, hungrig für ein Stück Brot dankbar zu sein, als dafür, dass man sich ein neues Auto gekauft hat. Irgendwie merkwürdig, oder? Wenn aber der Dank gering wird oder ausbleibt, dann kommt doch, wie wir vorhin festgestellt haben, irgendwann Hochmut ins Spiel. Und im schlimmsten Fall sogar der Abfall. Und ich hoffe inständig, dass die Person, über die ich gerade gesprochen habe, ich nenne keinen Namen und ich nehme an, ich habe es genug verfremdet, dass keiner weiß, von wem ich rede, kennt ihr wahrscheinlich sowieso nicht, ich hoffe inständig, dass die Personen diesen Weg nicht gehen. Ich hoffe auch sehr für mich, dass ich diesen Weg nicht gehe. Denn der Herr hat auch mich gesegnet und mich aus Armut und aus, wie ich empfand, Schande herausgeholt. Also ja, der Predigttext ist sehr wohl eine Ermahnung für Leute, die irgendwas haben, irgendwas besitzen, die vermögend sind. Sagen wir mal vermögend. Aber nicht nur. Und nur das und sicherlich auch noch viel mehr, als ich jetzt, was ich jetzt noch sagen werde. Ich habe vorhin gefragt, wo verspricht denn Gott uns Christen ein Leben voller Wohlstand und Glück? Wo kommen wir in gutes Land? Und wo werden wir denn gewiss gesättigt? Und wo werden wir reich? Und dazu sagt Jesus im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die Gerechten, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und an späterer Stelle sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sondern sie sollen eben Schätze im Himmel sammeln, aber eben Schätze. Und wir sollen uns nicht sorgen, was wir essen und trinken werden. Denn Gott weiß, dass wir das alles brauchen. Und ich finde, die Gefahr ist groß, dass man mit diesen Sätzen so etwas wie Opium fürs Volk bereithält. Dass man im Grunde dem, der nichts hat, nur sagt, komm, in der Ewigkeit wird alles besser. Also vertrösten. So hat Marx das ja gesehen. Karl Marx, er hat ja diesen Begriff vom Opium fürs Volk geprägt. Er hat gesagt, das, was die Pfaffen und die Popen uns erzählen, das ist nur, damit wir ruhig sind und dass wir eben keinen Aufstand machen. Wir sollen einfach uns mit unserer Armut abfinden. Kurz gesagt, ne? Wer das Kapital gelesen hat, der weiß es sicherlich besser als ich. Ich habe es nicht wirklich gelesen, ich kenne nur ein paar Teile davon. Aber so ist es ja eben nicht. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, jemanden zu vertrösten. Es geht mir darum, dass diese Textstelle, über die ich spreche, vielleicht mehr zu sagen hat, als eben nur, dass wir Gott danken sollen, wenn wir Essen und Trinken haben. Und dass wir ein Dach über den Kopf haben und am Ende sogar Wohlstand anhäufen. Was ja passieren kann. Wenn Jesus sagt, ihr werdet das Land erben, wenn ihr dieses und jenes tut, und wir sollen satt werden, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, und wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, und also mindestens im Himmelreich sein, sind das ja geistige Sachen, geistige Dinge, von denen er redet. Ich kann im geistlichen Sinne in gutes Land kommen. Und ich kann im geistlichen Sinne satt werden. Und im geistlichen Sinne reich sein. Und das ist gut, wenn das vorliegt, wenn ich das habe. Denn der Herr will uns dies auch geben, neben all dem anderen. Ich möchte es einmal betonen, Gott will uns segnen, und er will auch auf unsere Wünsche erstaunlicherweise eingehen. Es geht ihm nicht nur darum, dass wir gerade so es in den Himmel schaffen. Er will uns auch hier auf dieser Erde wie ein liebender Vater Gutes tun. Wenn er uns geistig Gutes tut, weil wir ihm durch die Wüste nachgefolgt sind und nicht umgekehrt sind nach Ägypten, was möglich ist, weil wir uns doch nach den Fleischtöpfen sehen, was auch immer das unser altes Leben bereithielt, dann schenkt er uns das gute Land, dann macht er uns satt und er macht Wohnungen in uns, dass wir ein geistiges Haus bauen können. Und das jetzt schon und nicht erst in der Ewigkeit. Und daran dürfen wir uns erfreuen wenn wir im Glauben wachsen, dass wir Bestätigung erfahren in unseren Fortschritten, dass wir Gott immer besser kennenlernen und ihm immer mehr vertrauen. Das ist gut. Das ist das gute Land einnehmen. Dass wir im Glauben stark werden, Vertrauen fassen und ruhig werden angesichts des Todes dieser Welt, dass uns das nicht mehr beeindrucken kann. Dass wir uns nicht mehr sorgen, was werden wird, wenn Krieg herrscht, wenn Krankheit um uns herum unterwegs ist, dass wir uns nicht mehr sorgen müssen. Und das wünsche ich mir und uns. Und ich finde es fantastisch, wenn so jemand wie Paulus sagen kann, ich verstehe mich aufs Arm und aufs Reich sein, dem Herrn sei alle Ehre. Und wenn das jetzt alles eintritt, was ich gesagt habe, der geistliche Segen, gilt uns dann auch diese Warnung? Habt ihr schon von Männern Gottes gehört, die ein unglaublich gutes Zeugnis hatten, die tolle Predigten schreiben und halten konnten, tolle Bücher geschrieben, großen Gemeinden gegründet haben und wo dann doch alles sprichwörtlich in den Bach runtergegangen ist? Wo kein Stein auf dem anderen blieb, nur noch Trümmer. Wenn mir der Herr einen geistlichen Sieg in meinem Leben schenkt und ich da Land einnehmen darf, sozusagen, darf ich mich und soll ich mich darüber freuen. Wenn ich Erkenntnis über eine bestimmte Sache habe, so kann ich mich glücklich schätzen. Und ich darf auch anderen davon berichten und sie unterweisen. Und wenn der Herr das schenkt und ich vergesse aber, dass er es geschenkt hat, dass ich nicht diese Gemeinde gebaut habe, dass ich nicht dieses Buch alleine geschrieben habe, diese Erkenntnis ist nicht aus mir herausgewachsen. Oder dass auch ich vergesse, dass die Geschwister mir entgegenbringen, nicht nur wegen meines guten Urteilsvermögens da ist, sondern dass der Herr mir all dies gegeben hat, damit ich ihm diene. Und wenn ich dann aber stolz werde oder hart werde gegen meine Geschwister, die noch nicht so weit sind, wie ich vielleicht meine, die diese Erkenntnis noch nicht haben, die es einfach noch nicht begreifen, ich habe das schon gehört, die begreifen es eben noch nicht, dann habe ich doch ein ähnliches Problem. Wenn ich glaube, dass ich den Sieg über meine Sünden allein errungen habe, oder wenn ich denke, dass die Seelsorge bei mir so gut ankommt, weil ich so ein toller Typ bin, wenn ich so viel Zuspruch für meine Predigt bekomme und mir einbilde, dass da alles auf meinem Mist gewachsen, habe ich dann den Herrn nicht doch irgendwie vergessen? Wo finden wir das in der Bibel? Viertes Buch Mose, Kapitel 20, ist für mich ein Beispiel, ab Verse 10 bis 12. Und Mose und Aaron, die Gemeinde jammert rum, das Volk Israel, wie immer, das war Hauptbeschäftigung in der Wüste, sie beklagten sich. Hier hatten sie Durst. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach, höret doch, ihr Widerspenstigen, aus diesem Felsen sollen wir euch Wasser verschaffen. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Und da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde und ihr Vieh tranken. Was für ein Sieg! Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht auf mich vertraut habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, soll ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Sollen wir euch Wasser geben? Ja, ich weiß, das Gemurre der Israeliten hatte ihn auf die Palme gebracht. Mose war im Stress. Mose musste hier und da und Mose musste überall. Und doch, später sagte er im fünften Buch Mose, aber der Herr war zornig über mich, um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern als er ihn bat, doch ins Land zu dürfen, sondern er sprach zu mir, lass es gut sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Die Strafe blieb. In dieser Sache hatte Mose versagt, hatte Gott nicht die Ehre gegeben, sondern hat gesagt, ich mach das. Ich muss für dieses Volk da sein, ich muss mich für die zerreißen, die laufen mir die ganze Zeit hinterher, Aaron und ich werden euch Wasser geben. Der Herr blieb bei der Strafe. Wie gesagt, auch wenn im Zorn hatte er Gott vergessen, einen gewissen Moment lang. Und er wusste doch, wer Gott war. Und er war auch dabei und hat die Wunder gesehen, die durch ihn gewirkt wurden. Und in diesem Moment zumindest erweckte er den Anschein, dass er der Geber der guten Gaben, also des Wassers, war. wenn wir den Dank vergessen, wenn wir also vergessen, dass wir Gott die Ehre geben, wenn wir ihn doch schon kennen und ihn schon so viel erlebt haben, die einen mehr, die anderen weniger, dann fallen wir wieder zurück. Dann entwerten wir, was bisher gewesen ist. Lukas 18, ganz bekannte Bibelstelle, Vers 10 bis 14. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Manche können es vielleicht auswendig mitsprechen. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst, also, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, eher als jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Pharisäer war nach eigener Definition ein Mann Gottes. Und das fromme Leben will ich ihm auch gar nicht absprechen. Er wird schon nicht Gott angelogen haben. Aber sein Eifer für die Sache, auch sein Eifer für die Sache und auch seine Liebe für Gott und die Schrift mag echt gewesen sein. Er hat ja auch formal Gott gedankt, aber das war es auch schon, eine Formsache. Tatsächlich hat er seine eigenen Eigenschaften hervorgehoben, wie toll er ist, wie geistlich, welche Siege er errungen hat, welche Opfer er schon gebracht hat, was für ein reines und gottgefälliges Leben er doch führt. Es ging um ihn, er tat es, er unterließ, er brauchte Gott im Grunde nicht mehr. Er hatte es vollbracht. Und nicht nur das, er war auch besser als alle anderen. Er war eben nicht so wie dieser Zöllner, er war etwas Besseres. Ja, der war ja nicht bekehrt, mag man jetzt sagen. Aber habt ihr das noch nie erlebt, dass jemand es schafft, Sieg über Sünde zu haben, Erkenntnis zu gewinnen? Irgendwas Geistliches, irgendwas Großartiges, wo man sagen würde, Mensch, klasse, Gott wirkt. Und wie schnell kommt dann Unverständnis von demjenigen vielleicht auf über Leute, die diesen Sieg nicht haben, der immer noch fällt, oder der die Erkenntnis eben nicht so hat, der ist eben noch nicht so weit. Ich esse Schwarzbrot, er braucht noch Milch. Er sollte wirklich von mir Korrektur annehmen, wo ich doch so viel verstanden habe. Seit Jahren bin ich Christ, ich habe so viel gelesen. Ich muss also besser informiert sein als du. Du kannst gar nicht richtig liegen, wenn ich anders über eine Sache denke. Ich brauche darüber nicht mehr ins Gebet zu gehen. Ich weiß, was Gott will. Das wird kaum einer so sagen. Das kommt meist viel frommer daher. Auch wenn man nicht mehr an Gott in voller Demut und Dankbarkeit denkt, weil man ja schon so weit ist, hat man ja noch das Vokabular drauf. Fromm reden können viele. Und da möchte ich sagen, hüte dich. Hüte dich. So wie das Wort Gottes gesagt, hüte dich. Und ich warne auch mich davor. Wenn wir meinen, dass wir es schon ohne Gott können. Wenn wir also die aus der völligen Abhängigkeit zu ihm raus wollen, wenn wir glauben, wir schaffen die Ewigkeit auch so, dann sind wir sehr, sehr getäuscht. Wenn wir anfangen, so zu denken, wird der Herr uns dafür richten. Genauso wie er die Israeliten gerichtet hat. Dies Denken und dies Handeln wird er in seinem Leib, der Gemeinde, nicht auf Dauer dulden, denn niemand kann sich vor ihm rühmen. Und bei aller Erkenntnis, bei allen Talenten und Fähigkeiten und Erfolgen und Siegen haben wir keinen, und ich möchte wiederholen, wir haben keinen Anlass, irgendwas uns selbst zuzuschreiben. Unsere Ehre kommt von Gott und er gibt sie, wem er will. Wir können sie uns nicht selbst nehmen. Und da muss ich an ein Lied von Paul Gerhardt denken. Ich bin ja tatsächlich ein, wenn man das so sagen kann, ein Paul Gerhardt-Fan. Und da gibt es ein Lied, das heißt Befiehl du deine Wege. Konrad, das Lied kennst du, oder? Konrad? Befiehl du deine Wege, das Lied? Das kennst du, ne? Das kennst du schon so klein auf. Das war das Erste, das habe ich Konrad vorgesungen, als er gerade geboren war. meine Frau sich von der Arbeit, wirkliche Arbeit, erholen musste, hatte ich ihn auf dem Arm und habe ihm das vorgesungen, die ersten beiden Strophen. Die zweite Strophe möchte ich jetzt vorlesen. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Wir können uns nichts nehmen von Gott. Wir können ihm auch nichts in dem Sinne geben, sondern all das, was wir erringen und was wir bekommen, setzt voraus und erfordert, dass wir in Abhängigkeit zu Gott leben und nicht aus unserer eigenen Herrlichkeit. Wenn er uns in ein gutes Land führt und sättigt und uns ein Haus bauen lässt, dann lasst uns doch weder im Materiellen noch im Geistlichen vergessen, wer alles schenkt und wirkt. Unserem Gott sei alle Ehre, ob ich nun große Güter verwalten darf oder ob ich mit seiner Hilfe etwas Neues aus seinem Wort verstehen durfte. Lasst uns Geduld haben mit denen, denen das nicht gelang. Lasst uns lernen, uns zu lieben und die Schwachen anzunehmen, so wie der Herr uns tagtäglich annimmt und Geduld mit uns hat, damit der Herr nicht am Ende an uns Anstoß nehmen muss. Der Herr will uns Gutes tun und dafür sei er gelobt für alle Zeit. Amen.